Berlin, 13. Juli 1996. Es ist stark bewölkt an diesem Samstag. Die Temperaturen sind wenig hochsommerlich, gerade mal so um die 20 Grad. Trotzdem wird mächtig geschwitzt zwischen Brandenburger Tor, Siegessäule und Ernst-Reuter-Platz. Die Straße des 17. Juni hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Entstanden ist sie 1697 als Verbindung zwischen zwei Schlössern. Die ersten Berliner Pferdeomnibusse verkehrten hier. Ebenso die erste elektrische Straßenbahn. Die Nazis bauten sie zur breiten Paradestraße aus. Und nach den Aufständen in der ehemaligen DDR am 17. Juni 1953 wurde sie im Westteil der Stadt zum Gedenken umbenannt. Eine Straße mit einer bewegten Geschichte. Aber so etwas wie heute hat es hier noch nie gegeben. Eine Dreiviertelmillion Menschen feiert auf der rund 45 Meter breiten Straße, die an ihren Seiten vom Grünen Tiergarten umgeben ist. Der Dresscode? Knappe, schrille Outfits, bunte Perücken, eng anliegende Neonkleider. Dazu passen runde Nickel-Sonnenbrillen, Sonnenblumen im Haar und, naja, ein Dosenbier in der Hand. Und nicht zu vergessen, die Trillerpfeife. Es wird ausgelassen getanzt, ekstatisch. Sogar auf Laternenpfählen, Straßenschildern oder den Metallstangen der weit ausladenden Ampeln hängen und wippen und feiern sie. Berlin im Liebestaumel. Hunderttausende sind aus aller Welt angereist, viele auch aus der deutschen Provinz. Sie kommen in hoffnungslos überfüllten Sonderzügen, den extra eingerichteten Love Trains, mit eigenem Tanzabteil und sogar DJ. Oder mit dem Kleinwagen aus Wernigerode, Jena oder Uelzen. Oder wie 90s-90s-Hörer Thomas aus der Nähe von Nürnberg.
Wir haben uns dann zu fünft ins Auto reingequetscht, in so einen kleinen Fiat reingequetscht. Sind dann ja rund 500 Kilometer nach Berlin gefahren. Ja, und dann haben wir festgestellt, je näher du an Berlin rankommst, desto häufiger waren dann auf den Rastplätzen an der Autobahn kleine Bühnen aufgebaut. Da waren DJs, die haben dann immer mal ein bisschen aufgelegt. Oder am frühen Morgen hast du dann von Weitem schon so eine kleine Lasershow neben der Autobahn gesehen. Ja, da bist du natürlich automatisch hingefahren und hast dir das dann, ja, mal so eine halbe Stunde einfach mal so ein bisschen vorab Warm-up-Party quasi gemacht.
Viele kommen bereits übernächtigt in Berlin an. Das tut ihrer Feierlaune aber keinen Abbruch. Denn das Motto ist ja klar. Party, Party und nochmal Party. Das Motto der diesjährigen Love Parade? We are one family. The music just turns me on. Der 13. Juli 1996 ist der Beginn einer neuen Ära. Eine Zäsur in der Geschichte der Love Parade, die schon bald die größte Open-Air-Party der Welt sein wird. Dieses erste Jahr nach dem Umzug vom Kudamm zum 17. Juni wird wegweisend. Denn alles, was jetzt geschieht, wird sich in der Zeit danach potenzieren. Der Grundstein, die Basis für den Wahnsinn. Damit meine ich einerseits die grenzenlose Lust auf und Liebe zur Musik. Und damit meine ich auch den Kommerz, den Müll und die Massen. Ich bin Anja Schneider. Ich bin DJ und Produzentin aus Berlin. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
The Story of Love Parade, ein Original Podcast von 90s. Das Radio für den coolen Sound der 90er.
Ich bin kein Fan von großen Menschenmassen und ich hatte an diesem 13. Juli 1996 wirklich echt viel zu tun. Aber zwei Freunde von mir, denen damals der WMF-Club gehörte, hatten sich einen Hubschrauber-Rundflug gemietet. Tja, und falls ihr gerade Hubschrauber-Rundflug verstanden habt, habt ihr natürlich richtig gehört. Und das Allerbeste daran? Ich hatte das unglaubliche Glück, dass sie mich mitgenommen haben. Ich hatte das Gefühl, dass sich dieser ganze positive Vibe einfach über die gesamte Stadt gelegt hatte. Menschen kamen zusammen, wollten zusammen feiern und das hat man wirklich überall gespürt. egal ob morgens schon im Supermarkt oder sogar beim Bäcker. Die Menschen wussten, an diesem Tag in Berlin passiert etwas ganz Besonderes. Es standen Raver auf irgendwelchen Kreuzungen schon von Freitagmittag an und haben einfach getanzt oder versucht, die Straße zu überqueren. Und alle fanden es super. Auch Berlin fand es damals gut. Die Leute haben sich einfach gefreut, haben sich zusammengefunden in einer friedlichen Mission und wollten einfach eine gute Zeit zusammen haben. Sogar Polizisten haben sich teilweise geschminkt oder Sonnenbrillen aufgesetzt und sogar mit uns getanzt. In jedem Dönerladen oder Späti lief Techno, ganz klar. Die Badeseen wurden auch von Ravern übernommen. Die U-Bahnen waren überfüllt. Die Plattenläden natürlich belagert. Und manchmal standen irgendwelche Gruppen zusammen und skandierten einfach nur Love Parade, Love Parade. Wenn ich zurückblicke, dann kriege ich immer wieder eine Gänsehaut und muss daran denken, wie wahnsinnig glücklich ich mich schätzen kann, in so einer Zeit dabei gewesen zu sein. Das war einfach unbeschreiblich und man kann sich das heute gar nicht mehr so vorstellen. Diesen Vibe, diese Aufregung, dieses Kribbeln, das habe ich nie wieder irgendwo anders gespürt. Das war ein Gefühl, als ob man frisch verliebt ist. Ich bin mit diesem Gefühl nicht allein. So viele, mit denen ich für diesen Podcast gesprochen habe, erinnern sich an einen Moment, an dem sie wussten, nee, an dem sie fühlten, dass hier etwas besonders außergewöhnlich einzigartig ist. Egal, ob als Besucher, wie für 90s-90s-Hörer Michael.
Für mich persönlich, muss ich sagen, war es immer mein eigenes Silvester.
Oder ob als DJ, der da aufgelegt hat, so wie Paul van Dyk.
Das war schon toll, also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl.
Oder als Macher eines der angesagtesten Clubs der Stadt, so wie Dimitri Regemann vom Tresor.
Also diese Bilder, man kann das dann nachverfolgen, so über den 17. Juni und so, das war schon, also das hat mich schon ganz schön beeindruckt. Und da habe ich dann auch diese Kraft entdeckt, die in dieser Musik ist.
Für den Elektromusiker K-Paul wurde eine der Love Parades am 17. Juni sogar der Start seiner Karriere zusammen mit Lexi. Er war damals schon total geflasht, als er auf den Wagen von Westbams Plattenlabel Low Spirit eingeladen wurde. Doch das war erst der Anfang.
Was, auf dem Wagen? Das war schon das erste Ding. Auf den Wagen von Low Spirit durfte ich raufkommen mit meinem Bruder. Und ich hatte noch nie laut so meine eigene Techno-Mucke gehört. Und dann sitze ich dort mit meinem Bruder und dann fahren wir durch diesen die Brücke, kennst du bei Tiergarten diese Brücke? Mhm. Und da spielt er genau, gerade das DJ, und dann kommt dieser Bass rein und hinter uns 50, 100, 200.000 Leute, alle Arme nach oben. Und dann bin ich aufgestanden so, es ist mein Lied, es ist mein Lied, es ist mein Lied. Und alle so, ja, ja, genau, das ist mein Lied. Und war so ergriffen, kriege ich jetzt mal ganz Wort. Das war überragend und das hat so, das war der Anfang des Game Changers für mein ganzes Leben so irgendwie.
Die Love Parade war etwas, das man nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herz erlebte und verstand. Nenn mich romantisch, ist mir egal. Auch die Wagen und Floats überboten sich mit extravaganten Ideen. Selbst das altehrwürdige Berliner Ensemble, eine der bekanntesten Bühnen der deutschen Hauptstadt, entschied sich, einen eigenen Wagen zur Love Parade zu schicken. Schauspielerin Swantje Henke war damals dabei.
Ich fand es am Anfang erst eher so ein bisschen peinlich. Ich dachte, Gott, irgendwie jetzt dieses altertümliche Theater auf der Love Parade, fand ich eher so, Und dann fand ich es aber doch irgendwie lustig.
Die Idee? Sie packten auf ihren Wagen einen echten Panzer vom Typ T-34. Darauf zitierten Schauspieler des Ensembles Goethe-Zitate. Untermalt mit Beats von DJ Mike van Dyk.
Und zwar nicht irgendwas, sondern die von Goethe selbst rausgerissenen Passagen aus dem Faust, nämlich die Walpurgisnacht-Szene, wo es sehr orgiastisch und obszön zuging.
Große Kunst vor riesengroßem Publikum. Und das auch noch mit höchst anzüglichen Texten. Aber irgendwie hatte wohl niemand die Idee so richtig zu Ende gedacht. Denn, Überraschung, auf der Love Parade war es so laut, dass niemand die Schauspieler und die Zitate verstand.
Es war wahnsinnig laut. Es war eher so ein Teil von so einem Riesending irgendwie. Und am Ende war es, glaube ich, auch wirklich ein bisschen egal, was wir da runtergebrüllt haben.
Schauspieler Georg Bonn war ebenfalls mit dabei und erinnert sich an ausschließlich positive Vibes.
Ich habe nur in glückliche, heitere Gesichter gesehen, in Leute, die getanzt haben und abgegangen sind. Also ich glaube jeweils nicht, dass irgendjemand da was falsch verstanden hat.
Für die Veranstalter der Love Parade wurde weniger die Lautstärke der Parade, sondern vielmehr die immer weiter steigende Anzahl der Teilnehmer zum Problem. 97 fiel wegen der Massen die große Abschlusskundgebung an der Siegessäule aus. Das lag nicht daran, dass es Probleme mit den Floats gab. Die wurden vom TÜV abgenommen. Zusätzlich durchliefen sie einen Sicherheitscheck beim Team vom Produktionsleiter Angelo Plate. Und der fand für alles eine Lösung.
Also es ist ja so, dass sie dann anfangen natürlich, wenn sie dann Mängel haben, dann ab zum Baumarkt und los geht's.
Die Abschlussveranstaltung fiel aus, weil die Floats einfach nicht mehr durch die Menschenmenge kamen.
97 war so ein Jahr, wo es eine Katastrophe war, auf gut Deutsch, weil nichts kam. Und es war am Großen Stern, standen ganz viele Leute und keine Floats waren da. Ja? Weil die alle, und keine Musik, und weil die nämlich alle am Reuterplatz da festgesteckt sind und nicht vorankamen.
Die Raver umringten die Floats. Die kamen nicht mehr weiter. Die Platzprobleme sind trotz des Umzugs vom Kudamm in den Tiergarten nicht gänzlich gelöst worden. Henrik aus dem 90s-90s-Team war damals selbst dabei.
Die 97er-Parade war wirklich schlimm. Die Raver hatten sich schon in der S-Bahn die Pillen eingeworfen. Irgendwie gab es Gerüchte, dass es Drogenkontrollen vor der Parade geben sollte. Jedenfalls die Massen stürzten aus der S-Bahn und U-Bahn raus in den Tiergarten und da keine Musik. Teller große Augen, keine Mucke. Und dann gab es die ersten Gerüchte, wir hatten ja alle keine Handys, dass es irgendwo einen Unfall gegeben haben sollte oder auch dort riesen Drogenkontrollen durch die Polizei. Die Floats kommen irgendwie nicht. Die Floats hingen alle in West-Berlin fest, im tiefen West-Berlin. Nun ist es so, dass Leute, die Ecstasy genommen haben, halt auch wirklich dringend Musik brauchen oder Musik hören wollen. Und die ersten Gruppen zogen langsam in Richtung Westen, haben gemeint, wir gehen jetzt mal in Richtung zur Musik hin. Es gab ein richtiges Chaos, richtiges Gedränge auch. Als dann die Floats irgendwann durchkamen, fuhren die total dicht aneinander auf. Das gab da wohl diesen Rückstau am Ernst-Reuter-Platz und dann wurden die alle auf einmal losgelassen. Und die Musik hat sich total überlagert. Also man konnte praktisch immer von 4 Floats gleichzeitig Musik hören. Die Abstände, die man eigentlich braucht, die waren nicht gegeben. Ich erinnere mich sehr gut dann von 4 Wagen gleichzeitig Insomnia von Faithless gehört zu haben. So schrecklich überlagert. Es war wirklich kein Spaß.
Attack. I get no sleep. I can't get no sleep.
Die technischen Probleme des Veranstalters waren eine Sache. Doch es gab noch andere Konflikte. Denn klar, wenn etwas so schnell so groß wird, dann gibt es eben auch Probleme. Egal ob Woodstock, ob Burning Man oder Wacken. Es ist immer schwierig, wenn Subkultur zur Popkultur wird. Der schmale Grat zwischen Hype und Ausverkauf. Bei der Love Parade verläuft diese Veränderung auf vielen Ebenen schmerzhaft. Und in gewisser Weise auch radikal. Denn natürlich gab es auch schon vorher Kritik. Aber jetzt scheint es keine Grauzonen mehr zu geben. Du bist dagegen oder dafür? Schwarz oder weiß? Das zeigt sich auch in der Szene. Die spaltet sich zum Beispiel an so einer banalen Frage wie How much is the fish? Den Song von Scooter finden echte Rehe war natürlich furchtbar, klar. Kirmesdisco, Kindertechno. Viele andere finden den Track einfach nur geil. Platz 3 in den deutschen Charts. Ein weiteres Dauerproblem, das sich durch die Massen am 17. Juni noch verstärkt, der verdammte Müll. Rund 200 Tonnen Müll und schwere Schäden an den Grünanlagen. So fällt die vorläufige Umweltbilanz für die Love Parade aus, schrieb die Berliner Zeitung 1997. Ein Sprecher des Bundes für Umwelt und Naturschutz erklärte, erst in ein paar Jahren würden die Schäden am 40 Jahre alten Baumbestand im Tiergarten offensichtlich. Um den Gestank abzumildern, setzte Berlins Polizei am Tag danach Wasserwerfer ein, die ihren Strahl auf die mit Urin getränkten Böden richteten. Die Aufregung um den Müll war auch deshalb so groß, weil die Stadt Berlin die Kosten für die Müllbeseitigung bei einer Demo trägt. Und auch wenn das viele inzwischen ganz, ganz anders sehen, die Love Parade war offiziell immer noch eine Demo. Jedes Jahr stritten sich die Veranstalter mit dem Senat und Verwaltungsbehörden darüber, wie die Love Parade stattzufinden habe, welche Sicherheitskonzepte durchzusetzen seien, wer sich wie um den Getränkeverkauf kümmert und eben auch um den Müll und die Wiederherstellung des ledierten Tiergartens. Die Veranstalter warfen der Stadt immer wieder vor, einerseits mit der Love Parade weltweit Werbung zu machen und einen immensen Imagegewinn gerne in Kauf zu nehmen. Andererseits aber kam es vor, dass, so ein Artikel der Berliner Zeitung aus dem Vorfeld der 97er-Parade, untergeordnete behördliche Ebenen ihr Desinteresse sogar schriftlich äußerten. Gemeint war ein Papier des Tiefbauamtes Tiergarten, in dem es hieß, die Erfahrung des vergangenen Jahres hat gezeigt, dass die Love Parade nicht zu verhindern ist. Support oder Wertschätzung klingen anders. Worüber beschwerte sich Berlin damals überhaupt? Die Besuchermassen spülten allein zusätzliche Steuereinnahmen im zweistelligen Millionenbereich in die Kassen der Stadt. Die Raver ließen eben auch ordentlich Geld hier. Es gab reihenweise Befürworter und Unterstützer in der Berliner Politik, wie den regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen, der genau um die wirtschaftlichen Vorteile für seine Stadt wusste. Andererseits war natürlich auch naheliegend zu fragen, wie kann eine Veranstaltung, auf der Menschen feiern, Alkohol und Drogen konsumieren, auf der überall Sponsorenbanner zu sehen sind, Promotion-Teams Werbemittel verteilen und die beim Musiksender Viva, genauso wie beim Mitteldeutschen Rundfunk und dann später auch beim Sender Freies Berlin übertragen wurde, wie um alles in der Welt konnte das eine Demo sein? Nicht nur Kritiker sprachen damals von einer regelrechten Brandparade. Das Pro und Contra um das Demonstrationsrecht wird bleiben und einige Jahre später endgültig eskalieren. So ist es auch kein Wunder, dass immer wieder der Vorwurf im Raum stand, es gehe Love Parade-Erfinder Dr. Motte ums Geld. Er betreibe einen Ausverkauf. Als wir Ellen Alien für diesen Podcast angefragt haben, hat sie gleich klargestellt, wenn ihr nur Lobeshymnen auf die Love Parade wollt, dann bin ich raus. Wollen wir natürlich nicht. Denn bei aller Euphorie, es gibt auch viel zu kritisieren. Und darum bin ich froh, dass sie zugesagt hat.
Und dann gab es halt wirklich eine kapitalistische Ausschlachtung, wo Motto auch ein Part davon war. Dann war es eigentlich für mich vorbei.
Das Love Parade-Logo wurde geschützt und vermarktet. Das Merchandise zum Geschäft. Shirts, Basecaps, Schlüsselanhänger, Taschen, Poster und natürlich auch die Love Parade CDs, die sich bestens verkauften. An allem verdienten die Veranstalter mit. Und nicht nur daran. Die Betreiber der Wagen mussten eine Startgebühr entrichten. Weitere Einnahmequellen waren die Lizenzgebühren für TV-Übertragungsrechte und vor allen voran die Sponsorengelder. In meinem Gespräch mit Dr. Motte erklärte er mir, dass die Love Parade natürlich auch kein Festival sei und dass niemand Eintritt zahlen muss. Und deshalb müsse man irgendwie Kompromisse eingehen, damit man diese Veranstaltung durchführen kann. Keine Frage, das ist ein wichtiger Punkt. Die Love Parade ist eine riesengroße Gratisparty, deren Organisation und Durchführung richtig viel Geld kostet. K-Paul war dieser oft erhobene Kommerzvorwurf schlichtweg egal.
Jetzt meckern bestimmt alle, die das so gedacht haben. Mir war das tatsächlich egal. Für mich war es ganz neu, wild. Ich war kein Entdecker von diesem Techno-Ding. Ich war kein Gründer. Ich war nur so, oh, jetzt kann man hier irgendwie mit vielen Leuten so feiern. Also ich habe es eher sehr positiv gesehen.
Fakt ist, aus der Love Parade war ein Business geworden. Mit der 1995 gegründeten Love Parade GmbH im Hintergrund und der ein Jahr später ins Leben gerufenen Planetcom GmbH als durchführendes Organ. Klar, ich habe die Probleme damals auch mitbekommen, die Diskussionen, die Streitigkeiten. Aber ich kann für mich nur sagen, ich hatte eine großartige Zeit. Und es lag an einer kleinen Idee, die richtig groß werden sollte. Nach einem Berlin-Wochenende im Tresor war ich Anfang der 90er komplett geflasht. Kurz entschlossen habe ich meinen Job im Rheinland gekündigt, meine Sachen alle gepackt und bin in die neue Hauptstadt gezogen. Hier habe ich erstmal in einer Marketingagentur gearbeitet,
Aber ganz schnell war mir klar, also eigentlich warte ich doch immer nur aufs Wochenende. Und zugleich war mir auch klar, diese Techno-Szene, die da entsteht, ich will da nicht nur feiern oder so ein Fan sein oder Besucher. Nee, nee. Ich will da einfach viel mehr eintauchen. Ich will ein wirklicher Teil davon werden. Also habe ich einfach meinen Job gekündigt. Ich war damals schon Fan des Radiosenders Kiss FM. Der hatte aber nichts mit dem heutigen zu tun. Damals haben die da auch schon Techno gespielt. Paul van Dyk hatte zum Beispiel da eine Morgensendung. Jedenfalls bin ich da eines Tages einfach hin und habe gesagt, hi, ich hätte hier Bock mitzuarbeiten. Und die haben dann gesagt, ja, klar, cool, aber wir können dir nichts bezahlen. Egal. Auch mit wenig Geld konnte man damals in Berlin prima über die Runden kommen. Ich war dann schnell so eine Art Sendungsleitung, habe viel hinter den Kulissen organisiert. Und anscheinend hatte ich wohl auch schnell den Ruf weg, dass ich die bin, die auf Techno steht. So erinnert sich mein damaliger Kollege, der Audioproducer Markus Kraner.
Wo Anja war, waren immer die DJs. Also dann kam ein Sven Faeth oder klar, Paul van Dyk war ja sowieso bei uns. Westbam, es waren halt immer alle da. Und Anja war immer zur Stelle und hat immer leuchtende Augen gehabt, wenn irgendwo sich ein Plattenteller gedreht hat. Du hast auf jeden Fall gemerkt, das ist genau ihr Ding.
Als dann die nächste Love Parade anstand, habe ich natürlich gesagt, Leute, ey, wir müssen unbedingt was machen. Unsere Idee? Wir übertragen aus den angesagtesten Clubs. Tresor, E-Werk, Interference Festivals. Also bin ich da ganz naiv hin, habe mich vorgestellt, hallo, bla bla bla, ich bin die Anja von Kiss FM. Können wir nicht zur Love Parade mit einem Ü-Wagen kommen und von hier die ganze Nacht übertragen? Und die Antwort so typisch Berlin, ne? So könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr in Berlin an einer Bar einen Drink bestellt. So schaut nämlich danach an und sagt, ach Radio. Nee, danke, brauchen wir echt nicht, ne? Ich war natürlich dann frustriert, aber immer noch voller Tatendrang. Also musste eine neue Idee her. Wir mieteten ein Boot, ein, ja, Kahn. Ein Freund von mir hatte einen Anlegeplatz an der Moltkebrücke. Da haben wir das dann hingestellt. Nur einen Katzensprung entfernt vom Tiergarten. DJ-Pult drauf, Sound, fertig. Unser Konzept? Wir buchen für jede Stunde einen anderen DJ. Sind ja eh Tausende in der Stadt, die alle aus dem Love Parade-Umfeld stammen und auf irgendwelchen Partys auflegen. Anfang? Freitag, 18 Uhr. Nonstop bis Montag um 6. Und dann dachte ich noch, naja, komm, wir machen es ein bisschen chillig und gemütlich. Wir holen ein bisschen Sand und ein paar Liegestühle, machen das alles vor den Kahn, dann können die Freunde der DJs entspannt chillen und ihrem Kumpel oder ihrer Freundin zuschauen, wenn sie auflegt. Als wir auf Sendung gingen, saß ich zunächst unten im Boot im Studio. Als ich dann so nach 2-3 Stunden hochkam, traute ich meinen Augen nicht. Da war alles voller Menschen, alles. Kein Sand, keine Liegestühle mehr. Der absolute Wahnsinn. Die haben getanzt, gefeiert und ein paar sind auch von der Brücke ins Wasser gesprungen. Und plötzlich riefen mich all die Leute von selbst an. Zum Beispiel Richie Horton, Carl Cox. Leute, die ich mich selber nie getraut hätte, vorher anzufragen. Und dann hatte ich plötzlich das Management am Telefon und die meinten, ey, mein DJ muss auf dem Boot auflegen. Und ab da war das Loveboot eine feste Instanz auf der Love Parade. Auch Alex aus dem 90s Team hat es erlebt.
Ich habe bei Kiss FM im Radio von dem Loveboot gehört und... Ja, weil ich öfter bei der Love Parade war und auch gerne in Clubs tanzen gegangen bin und so, habe ich gedacht, gucke ich mir auf jeden Fall an, hört sich geil an. Und bin dann hingefahren mit der S-Bahn, ausgestiegen am Lehrter Bahnhof, das ist heute der Hauptbahnhof. Und schon als ich am Bahnhof ausgestiegen bin, dachte ich, ey krass, hier sind so viele Leute auf der Straße. Fast so, als wenn man gleich bei der Parade wäre. Und an der Moltkebrücke habe ich dann schon die Mucke gehört. Das Schiff war, musste man eine Treppe runtergehen, das war unter der Brücke. Und es war einfach, keine Ahnung, tausende Leute und wir haben dann die ganze Nacht unter der Brücke an diesem Schiff gefeiert und das war mein geilster Love Parade-Moment ever.
Der Wahnsinn vor Ort übertrug sich auf die gesamte Stadt. Denn in der ganzen Stadt schien man die Musik zu hören, die die DJs auf dem Boot auflegten. Die Musik vom Love Boat wurde bei Kiss FM als Love Radio übertragen. Es war vermutlich das meistgehörte während der Parade. So erinnert sich auch DJ Wolle XDP.
Ich bin immer hin und her gefahren und die ganze Stadt hat einen Rhythmus gehabt. Und dieser Rhythmus kam vom Radio. Und alle, jeder Imbissbesitzer, jeder Taxifahrer, die ganze Stadt war in einem. Und das war geil, das war richtig großartig.
Ich habe die Tapes alle noch, ich höre gerade.
Das war der Hammer, wie diese ganze Stadt wirklich im einen Rhythmus war. Jeder wirkte in demselben Konzentrieren. Ich habe die Love Parade und das habe ich in dem Moment so geliebt. Ich bin wie auf einem Film gefahren, dass ich dachte so, ja, jetzt hast du sie alle. Sind sie alle auf Trance, sind sie alle in Ekstase, alle verstehen so. Und jetzt, das war super geil.
Die einzigen, die davon nicht begeistert waren, die Clubs. Denn da herrschte bei einigen plötzlich Leere. Das kann auch Jürgen Lahmann bestätigen.
Das hat es vorher ja auch noch nie gegeben. Die Leute haben es im Radio gehört und die Leute sind da hingegangen, weil sie keinen Bock hatten für das gleiche 60 Euro oder 60 D-Mark oder wie viel es halt eben
15
damals
Mark.
War. 15?
Weiß ich nicht, war wahrscheinlich noch relativ 94, relativ überschaubar.
Das war ein absolut genialer Move, muss man sagen, um Leute zu ziehen. Genial einfach. Und natürlich hat es da bittere Tränen gegeben.
Wer jetzt schon glaubt, dass die Love Parade in den Jahren 96 und 97 eine wilde, ausufernde und nicht zu steigernde Riesenparty war, der wird in den nächsten Jahren bis zur Jahrtausendwende eines Besseren belehrt. Wer in der noch volleren Stadt kein Hotelzimmer mehr bekommt, bringt einfach das Zelt mit.
Wir haben grundsätzlich immer das Wochenende da gecampt.
Hemmungen fallen.
Ich glaube, an jeder zweiten Station habe ich jemanden anders eingeblasen.
Und Koks wird von den S-Bahn-Gleisen gezogen.
Wir hatten uns irgendwann mal auf den Gleisen und hatten die verrückte Idee, auf den Gleisen weißes Disco-Pulver zu verstreuen, um es dann zu konsumieren.
Und die Love Parade wird international. Von Genf über San Francisco bis nach Mexico City.
Da habe ich mich schon gefühlt so als Speerspitze, das ist doof, obwohl als einer, der aus Berlin rausgeht und der Welt so ein bisschen Techno nahe bringt.
Im Rausch. Das nächste Mal bei The Story of Love Parade. The Story of Love Parade ist ein 90s Original Podcast mit mir, Anja Schneider, Autor dieser Folge, Steffen Brenner, Produktion Fabian von Davans. Ekstase, Sex und Drogen. Berlin im Ausnahmezustand. Damit geht es in der fünften Folge von The Story of Love Parade weiter. Die hört ihr exklusiv und kostenlos in der 90s App oder auf 90s90s.de. Da findet ihr auch die weiteren Folgen und das große Finale.
The Story of Love Parade. Ein 90s Original Podcast. Die Musik der Love Parade hört ihr 24/7 in einem eigenen Radio. 90s Love Parade. Jetzt entdecken in der App und im Web. 90s90s.de.